Also Hebräer Kapitel 13, Vers 1 bis 3 betrachten wir heute. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Wir möchten kurz beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt auch für die Zeit, wo wir zusammen in Gemeinschaft mit deinem Wort verbringen dürfen. Und wir bitten dich, Herr, öffne unsere Augen, öffne unsere Herzen, Herr, damit wir für deine Wahrheit, Herr, annehmbar gemacht werden, damit wir uns selbst, jeder sich selbst prüft, ob wir im Glauben stehen und ob unsere Taten und unsere Handlungen dies bezeugen können. Herr, wir bitten dich um Gnade für das, was gesagt wird, und um Gnade für das, was gehört wird. In Jesu Namen. Amen. Wir sind in Kapitel 13 mittlerweile an einem sehr praktischen Teil in dem Hebräerbrief angelangt. Und so wie der Hebräerbrief, so sind auch viele andere Briefe, besonders von Apostel Paulus, im Neuen Testament aufgebaut, dass zuerst ein beträchtlicher Teil an Theorie, an Lehre über Gott, über Christus, über das Evangelium stattfindet und im Anschluss dann die Praxis heraus folgt. Der Schreiber, der den Hebräerbrief geschrieben hat, er hat in dem ganzen Brief, und das haben wir hoffentlich immer wieder gesehen, unmissverständlich deutlich gemacht, dass Jesus Christus das Zentrum des gläubigen Lebens ist. Er ist der fleischgewordene Sohn Gottes, der für uns Hohepriester geworden ist, sich selbst freiwillig geopfert hat, in das Heiligtum eingetreten ist und nun zu Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Durch ihn haben wir Zugang zu Gott, dem Vater. Und der Schreiber ruft uns auch auf, tritt zum Thron der Gnade, wo der Vater sitzt. Der Zugang ist geöffnet durch Jesus Christus. Wir haben das letzte Mal betrachtet, in Christus sind wir zum Berg Zion gekommen und zur himmlischen Stadt Jerusalem. Das Evangelium öffnet uns den Weg zur wahren Freude, die nur allein in Christus zu suchen und zu finden ist. Und nachdem der Schreiber nun das Evangelium in diesen 12 Kapiteln so ausführlich, wie es nur geht, dargelegt hat, und wenn du das Evangelium verstanden hast und wenn Christus für dich durch das Evangelium, durch das Wirken Gottes, das Wertvollste im ganzen Leben geworden ist, wertvoller als deine Arbeit, wertvoller als dein Besitz, wertvoller als deine Geschwister, als deine Eltern, wertvoller als deine Kinder, ja sogar wertvoller als dein Ehepartner und wertvoller als dein eigenes Leben. Wenn Christus das für dich geworden ist, dann muss deiner Überzeugung auch nach eine praktische Reaktion folgen. Und diese praktische Reaktion, sie wird davon Zeugnis ablegen, wie wertvoll das Evangelium für dich wirklich geworden ist und ob du es überhaupt verstanden hast. Das Thema, das ich über diese drei Verse überschrieben habe, lautet: Das Evangelium schafft ein liebendes Herz. Das Evangelium schafft ein liebendes Herz. Und wir werden in den drei Versen kurz drei Punkte betrachten, nämlich genauso, wie der Text es uns hier vorgibt. Im ersten Vers betrachten wir die Liebe zu den Kindern Gottes. Im Vers 2 betrachten wir die Gastfreundlichkeit. Und im Vers 3 betrachten wir die Liebe zu den verfolgten Geschwistern. Das Evangelium schafft ein liebendes Herz. Im Vers 13 sagt der Schreiber, als Folge seiner Theorie über Jesus Christus, über das Evangelium nun, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Fakt ist, dass die Liebe auch unter den Ungläubigen, eigentlich bei allen Menschen, sehr sehr geschätzt wird.
Die Menschen können sehr schön über die Liebe schreiben. Sie können sehr schön die Liebe interpretieren. Vielleicht in einem Theaterstück, vielleicht in einem Gedicht, in einem Lied. Und sehr oft, wenn wir diese Lieder oder diese Interpretationen von der Liebe sehen, kommen in uns Gefühle hoch. Wir finden es sehr schön. Wir schreiben diese Auslegungen der Liebe für uns auf und wiederholen sie, sprechen darüber. Doch so schön die Menschen die Liebe auch beschreiben können, so sehr fehlt es ihnen doch an Liebe in Wirklichkeit. Dies liegt nicht an irgendjemand von außerhalb, dies liegt an der Natur, an der verdorbenen Natur des Menschen. Der verdorbene Mensch hat von Adam durch den Sündenfall ein nicht liebendes Herz vererbt bekommen. Allein das Evangelium bringt den Menschen wieder dazu, den anderen Menschen zu lieben. Und deswegen schreibt der Schreiber hier: Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Beachte, er sagt nicht, fangt an zu lieben. Er spricht von der Liebe, die schon im Herzen, in ihrem Herzen war. Woher war die Liebe in ihrem Herzen? Sie entspringt diesen ganzen 12 Kapitel, die wir vorher betrachtet haben. Sie entspringt dem Evangelium. Die Liebe zu den Kindern Gottes kommt in das Herz des Menschen mit dem Geist Gottes, der die Wiedergeburt bewirkt. Christus kann in dein Herz nicht hineinkommen, ohne dass du anfängst zu lieben. Wenn du ein Christ bist, wenn du dich zu Christus bekennst, so ist die Liebe, die du für deine Geschwister haben solltest, schon vorhanden. Das lesen wir zum Beispiel in Römer Kapitel 5, Vers 5. Römer Kapitel 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Mit der Wiedergeburt hat Gott durch den Heiligen Geist seine Liebe in dein Herz ausgegossen, wenn du ein Kind Gottes bist. Genauso lesen wir auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Und deswegen sagt der Schreiber hier an die Hebräer: Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Wenn wir uns erinnern, auch die Hebräer, die schon Kinder Gottes waren, oder viele von ihnen, hatten diese Liebe in ihren Herzen schon gehabt. Kapitel 6, Vers 10 erinnert der Schreiber und sagt: Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. In Kapitel 10, Vers 32 und 34 geht es auch um die Liebe der Hebräer. Kapitel 10, Vers 32 bis 34. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hinweggenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmel besitzt. Die Hebräer, sie haben in der Tat bewiesen, dass die Liebe Gottes in ihre Herzen ausgegossen war durch den Heiligen Geist, der ihnen gegeben worden war. Also jeder Gläubige hat diese Liebe. Es geht nicht darum, die Liebe zu produzieren. Sie ist schon produziert. Sie ist vorhanden in Jesus Christus. Aber es geht darum, die Liebe, die vorhanden ist, zu den Brüdern nicht zu behindern. Und wenn ich sage Brüdern, entschuldigt, damit meine ich natürlich und auch das Wort Gottes meint die Geschwister. Es meint Brüder und Schwestern in Christus. Jeder von uns, persönlich für sich selbst gesprochen, bewertet sich in Bezug auf die Liebe immer über. Wenn wir Predigten über Liebe hören, so denken wir zumeist immer an andere. Ah ja, er liebt oder sie liebt noch zu wenig. Diese Predigt ist jetzt für meine Frau oder für meinen Mann oder für jemand anderen, der auch ein Bruder oder eine Schwester ist im Herrn. Und vielleicht betest du innerlich, Herr, schenke jetzt dieser Person ein aufmerksames Herz, damit sie endlich zu lieben lernt. Aber denke heute in erster Linie an dich selbst. Meine ja nicht, dass du die Kinder Gottes besser liebst, als derjenige, an den du jetzt gerade denkst. Zumal, offen gesagt, wenn wir uns hier in der Gemeinschaft treffen, so sind alle hier ausnahmslos liebevoll. Man kann von niemandem sagen, er oder sie würden zu wenig lieben. Aber deine Liebe zu den Kindern Gottes fängt nicht in der Gemeinde an. Sie fängt in deinem Haus an. Sie beginnt bei deiner Frau. Sie beginnt bei deinem Mann. Sie beginnt bei deinen Kindern oder bei den anderen Kindern Gottes, bei denen du lebst. Hier musst du dich als erstes prüfen, ob du diese Kinder Gottes, mit denen du zusammen lebst, liebst. Hier in der Gemeinde kannst du durchaus eine liebende Person sein. Aber bist du auf dem Weg zur Gemeinde eine liebende Person? Bist du zu Hause eine liebende Person durch die Woche hinweg? Wenn ja, betrachte nur diese Woche, die jetzt fast zu Ende gegangen ist. Wie hast du diese Woche mit deinen Worten, mit deinen Taten, mit deinem Verhalten gezeigt, dass du die Brüder und Schwestern in Christus liebst? Hast du Geduld, mit Geduld reagiert auf den Zorn zum Beispiel, wenn du provoziert wurdest? Wenn dich deine Ehefrau oder dein Ehemann oder deine Kinder genervt haben, wenn du nach einem langen Arbeitstag nach Hause gekommen bist und dann hat nur eine Kleinigkeit gelangt, wo du ausgeflippt bist. Oder hast du wirklich in diesem Moment die Brüderliebe erwiesen? Die Liebe zu anderen Kindern Gottes. Oder hast du mehr gesagt, typisch? Das war ja klar. Ich habe nichts anderes erwartet. Oh Mann, nicht schon wieder. Wann lernst du es endlich? Du änderst dich nie. Das sind alles Ausdrücke, die von dir selbst ein Zeugnis ablegen, dass du die Liebe zu den Kindern Gottes nicht hast. Einmal kam ein Ehepaar zu einem Pastor, weil sie Eheprobleme hatten. Sie wollten Seelsorge in Anspruch nehmen und in dem Gespräch ging es darum, wer ist eigentlich schuld. Dabei hat die Frau einen so dicken Stapel Blätter mit zu dem Termin mitgenommen, wo sie wirklich jede Tat ihres Mannes, wo er einen Fehler begangen hat, notierte. Es war sozusagen ein Tagebuch von den Problemen ihres Mannes. Damit wollte sie beweisen, dass er eigentlich schuld ist. Der Pastor, als er das gesehen hat,
fragte die Frau einfach: Lieben Sie Ihren Mann?
Verwundert sah die Frau den Pastor an und sagte: Natürlich liebe ich ihn.
Und der Pastor antwortete ihr: Sie sind eine Lügnerin.
Noch mehr verwunderter sah die Frau den Pastor an über die Unterstellung, wie sie meinte, die er gegenüber ihr hatte. Wie konnte er ihr nur das unterstellen, ich würde meinen Mann nicht lieben?
Der Pastor verwies auf 1. Korinther 13, wo geschrieben steht: Die Liebe rechnet das Böse nicht zu.
Wir haben 55 neutestamentliche Befehle, einander zu lieben, die Kinder Gottes zu lieben.
Und die Liebe zu den Kindern Gottes fängt in deinem Haus an. Bei dem Menschen, neben dem du schläfst, mit dem du aufwachst, mit dem du einkaufen gehst, mit dem du finanzielle, körperliche oder geistliche Schwierigkeiten durchlebst. Bei diesen Menschen fängt die Liebe an zu den Kindern Gottes.
Vielleicht sind andere Kinder Gottes deine Nachbarn. In diesem Fall kennst du das Leben vielleicht derjenigen, mit denen du zusammenlebst, sehr genau. Du kennst ihre Schwierigkeiten. Du kennst ihre Fehler. Ihr Leben ist vor dir nicht verborgen.
Bist du jemand, der dann diejenigen, mit denen du zusammenlebst, verurteilst?
Vielleicht von ihren Fehlern anderen erzählst oder sogar ihnen etwas direkt unter die Nase hältst? Da hast du wieder etwas Falsches getan. Ihr führt ein falsches Leben. So wie du handelst, würde ich niemals handeln. Ich werde meine Kinder anders erziehen, nicht so wie du. Was habt ihr für ein chaotisches Leben? Warum steht ihr so spät auf oder warum steht ihr so früh auf? Warum seid ihr nie zu Hause oder warum seid ihr immer zu Hause?
Die Liebe zu den Kindern Gottes fängt bei den Menschen an, mit denen du zusammenlebst.
Neben dem Glauben an den Herrn Jesus Christus zur Rettung ist die biblische Liebe das höchste Zeichen eines wahren Christen. Und beachte, wann der Schreiber anfängt, über Liebe zu sprechen. Heute reden viele Menschen sehr gerne über Liebe, auch die aus dem evangelikalen Kreis. Es wird heute am meisten über die Liebe gesprochen und gepredigt. Und es ist auch gut, über Liebe zu sprechen. Aber beachte, wann der Schreiber anfängt, über Liebe zu sprechen. Dann, wenn er eine geistliche Grundvoraussetzung gelegt hat, nämlich die Lehre. Die Lehre des Evangeliums. Wenn die Lehre stimmt, erst dann kann man mit der Liebe darauf aufbauen. Nicht umgekehrt. Es kann keine Liebe herrschen ohne eine gemeinsame Lehre oder ohne das wahre Evangelium. Und trotzdem ist es sehr wichtig, über Liebe zu sprechen und uns gegenseitig oder jeder sich selbst zu prüfen, ob wir die Liebe zu den anderen Kindern Gottes haben. Es ist einfach, Geschwister zu lieben, die dich auch lieben. Schwieriger ist es, die Kinder Gottes zu lieben, die einen schwierigen Charakter haben, die dich auf die Palme treiben können. Die Schwierigkeit besteht darin, dann zu lieben oder unabhängig von äußeren Einflussfaktoren zu lieben. Das ist die Schwierigkeit. Das ist die Herausforderung.
Es gibt ein Sprichwort: Gutes mit Bösem zu vergelten ist teuflisch. Gutes mit Gutem vergelten ist menschlich. Und Böses mit Gutem vergelten ist göttlich. Wir als Kinder Gottes werden zu dieser dritten Reaktion getrieben und aufgerufen. Unabhängig von äußeren Einflussfaktoren, die Brüder zu lieben. Gott selbst lehrt uns die Liebe zu den Kindern Gottes auszuweiten. Wenn wir im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4 lesen, Vers 9 bis 10. Hier heißt es: Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr daran noch mehr zunehmt. Also, er sagt eigentlich, wenn ihr Kinder Gottes seid, braucht man euch darüber nicht zu schreiben. Warum? Weil Gott selbst es ist, der euch lehrt, einander zu lieben. Und wie tut Gott das? Durch das, was er schon in seinem Sohn Jesus Christus getan hat. Lesen: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die Liebe zu den Kindern Gottes, sie geschieht nicht automatisch. Sie ist zwar vorhanden und sie ist einem geschenkt mit der Wiedergeburt, aber du musst dir dessen klar werden, dass die Person, die neben dir lebt, auch ein wiedergeborenes Kind Gottes ist. Sie wurde ebenso gerettet und ist von Gott vor Ewigkeit in Christus geliebt worden. Auch wenn es deine Frau ist, die dich immer wieder auf die Palme bringt, oder dein Ehemann, der immer wieder die gleichen Macken an den Tag legt. Er oder sie sind genauso Kinder Gottes. Von Gott vor Ewigkeit oder vor Grundlegung der Welt geliebt. So wie Gott es zu seinem Volk Israel gesagt hat: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Auf diese Weise lehrt uns Gott, ebenso zu handeln. Was für ein herrliches Bild ist es doch für einen Vater oder für eine Mutter, wenn du in das Kinderzimmer deiner Kinder hineinkommst und siehst, wie schön und freundlich sie zusammenspielen. Was machen wir zumeist? Rennen wir schnell aus dem Zimmer, holen ein Handy und fotografieren diese schöne Atmosphäre und halten es auf einem Bild fest. Einfach weil es nicht natürlich ist. Solche Situationen sind nicht natürlich von der menschlichen Seite aus betrachtet. Viel natürlicher ist, wenn du aus dem Kinderzimmer weinen hörst, Streit, ich hatte es zuerst, Ärgern. Aus dem Kinderzimmer kommen täglich Geräusche von Selbstliebe, von Stolz und Hochmut. Aber wie schön ist es, wenn du deine Kinder siehst, wie sie zusammen harmonisch spielen. Genauso ist es auch für unseren Vater im Himmel. So erfreulich, wenn seine Kinder, die er beide, alle wiedergeboren hat, dass sie zusammen in einem Geist aufwachsen, mit verschiedenen Charakteren, mit verschiedenen Schwierigkeiten, mit verschiedenen Sünden, die vielleicht jeder noch hat, mit denen er kämpft. Aber beide hat unser Vater wiedergeboren und er liebt beide gleich. Und er führt beide gleich ans Ziel. Im Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 34 und 35 lesen wir, Johannes 13, 34 und 35: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hast du schon einmal darauf geachtet, Jesus Christus, der hier sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass dieses Gebot der Liebe im Alten Testament eigentlich auch vorhanden ist? Was ist denn neu an diesem Gebot? Nicht das Gebot an sich ist neu, aber dieses Gebot hat mit dem Kommen Jesu Christi eine neuartige Qualität bekommen. Weil Christus am Kreuz eine unbeschreibliche Liebe zu dir gezeigt hat. Und er verweist hier auf sich und sagt, so sollt ihr einander lieben. Dieses Gebot der Liebe hat eine neuartige, eine herrliche Qualität bekommen. Das Fundament für biblische Liebe ist die unvergleichliche Liebe Christi. Wenn wir die Bruderliebe kurz definieren würden, ich habe das so definiert, die biblische Liebe oder die biblische Bruderliebe ist eine aufopferungsvolle, fürsorgliche Verpflichtung, die sich bei der Suche nach der höchsten Not des Geliebten zeigt. Die biblische Liebe ist eine aufopferungsvolle, fürsorgliche Verpflichtung, die sich bei der Suche nach der höchsten Not des Geliebten zeigt. Das ist genau, was Christus getan hat. Unsere höchste Not bestand darin, dass wir Sünder sind und von Gott getrennt waren. Wir waren unterwegs in die ewige Verdammnis. Das war die größte Not. Genau das hat Christus gesehen. Und genau das hat ihn dazu veranlasst, uns so zu lieben, dass er sich selbst erniedrigte, Mensch wurde, unter die Menschen hineingeboren war und ein stellvertretendes Leben gelebt hat, stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Und seine Liebe war so groß, dass er sogar bereit war, den Zorn Gottes für die Sünden, die wir verdient haben, auf sich zu nehmen, vom Vater getrennt zu werden und letzten Endes zu sterben. Warst du schon einmal in der Lage, in der du nicht lieben konntest? Ich glaube, diese Frage ist überflüssig. Jeder von uns war schon in einer solchen Situation. Und in diesem Augenblick, du hast verstanden, dass du diesen Bruder oder diese Schwester nicht liebst. Und du hast verstanden, dass du es eigentlich müsstest. Als Christ müsstest du sie oder ihn eigentlich lieben. Egal wer das ist. Und du versuchst es ja, du möchtest ihn ja oder sie lieben. Aber es funktioniert einfach nicht. Und es gibt so ein russisches Sprichwort, gezwungen kannst du nicht barmherzig sein. Wie kannst du dann lieben, wenn du dich nicht zwingen kannst zu lieben? Egal, was du auf menschliche Weise auch versuchst, vielleicht setzt du dich hin und trichterst dir selbst ein. Ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Und dann gehst du weg und es ist immer noch keine Liebe vorhanden für diesen Bruder oder für die Schwester. Das Problem, dass du deinen Bruder nicht liebst, ist nicht, weil du nicht das Gute in deinem Bruder siehst oder an das Gute denkst. Man sagt ja oft, ja, versuch doch mal an das Gute in den Menschen zu denken. Selbst dann wirst du es nicht schaffen, weil das Schlechte für dich in deinen Augen überwiegt, immer überwiegt. Lieblosigkeit ist fast immer auf die Selbstsucht zurückzuführen. Du liebst deinen Bruder nicht, weil du dich selbst unrechtmäßig liebst. Und unrechtmäßig meine ich, wir lieben uns selbst, jeder sich selbst. Das ist unumstrittbar. Und das ist auch in gewissem Maße biblisch. Das Wort Gottes sagt, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst. Er liebt es und er pflegt es und er umsorgt es. Es ist biblisch, sich zu lieben. Aber das eigentliche Problem ist, dass wir uns unrechtmäßig viel mehr lieben, als wir es sollten. Und Lieblosigkeit dem Bruder gegenüber hat immer mit Stolz zu tun. Vielleicht fällt es dir schwer, den Bruder oder die Schwester zu lieben, weil du alles besser weißt. Weil du ein besseres Leben führst, deiner Meinung nach.
weil du in bestimmten Lebensentscheidungsfragen besser handelst, deiner Meinung nach, und diese aber nicht. Wie kannst du ihn dann lieben? Wie kannst du es akzeptieren? Du stellst dich in diesem Augenblick über deinen Bruder und kannst ihn nicht lieben, weil du dich selbst mehr liebst als ihn. Die Lösung, die einzigste Lösung, den Bruder zu lieben, ist, ans Kreuz zu gehen. Selbstliebe und Stolz werden nur am Kreuz zerstört. Wenn du ehrlich vor dem Kreuz stehen wirst, so wirst du erkennen, dass das Kreuz eigentlich dein Platz ist. Du wirst sehen, dass Christus auf deinem Platz hängt. Du hättest dort eigentlich hängen sollen, für deine Schuld. Am Kreuz fängst du an, dich vor dir selbst zu ekeln und davor Abscheu zu empfinden, was in deinem Herzen ist. Am Kreuz fängt dein Ich an zu sterben. Am Kreuz bleibt dir überhaupt kein Ruhm mehr übrig gegenüber deinem Bruder. Du kannst den Bruder aufgrund eines Fehlers, was der Bruder getan hat, nicht lieben. Aber die Tatsache ist doch, dass du nicht besser bist. Du bist genauso ein Sünder wie er. Und allein von diesem Problem gesprochen, wenn Gottes Gnade dich hier und dort nicht bewahren würde, würdest du noch viel schlimmer handeln, als dein Bruder in diesem Augenblick gehandelt hat. Die Lösung, den Bruder zu lieben, findest du am Kreuz. Dann, wenn du dich selbst im Lichte des Kreuzes erblickst und merkst, dass du kein bisschen besser bist als der, über den du dich jetzt aufregst. Du musst ein echtes Interesse an deinem Bruder entwickeln. Christus, er predigte einmal von der goldenen Regel. In Matthäus Evangelium Kapitel 7 sprach er: Behandle die Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst. Siehst du jemanden, der vielleicht neu ist in der Kirche? Oder wenn wir aufeinander achten, wir merken doch, wer vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, mit dem man vielleicht ein Gespräch führen möchte oder sollte. Sei zuvorkommend, geh zu ihm hin, aber nicht nur hier in der Gemeinschaft. Das ist nur eine Gelegenheit von vielen. Und so führt der Schreiber hier zwei Beispiele an, wie man Bruderliebe praktisch fördern kann. Ich komme zum zweiten Punkt. Im Vers 2 sagt er: Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Das ist eine gute Gelegenheit, die Bruderliebe zu fördern, wenn du gastfreundlich bist. Wörtlich heißt es hier eigentlich, die Liebe zu haben, Fremde aufzunehmen. In dem Kontext der damaligen Zeit gesprochen, bedeutete dieser Befehl, dass die Gemeinden, die in einer schwierigen Lage sich befunden haben, unter Verfolgung gelitten haben, doch die fremden Geschwister, die vielleicht von einer Stadt in die andere fliehen mussten wegen Verfolgung, aufnehmen mussten. Zur damaligen Zeit war eine Gaststätte, mit dem heutigen Wort würde man sagen Hotel, war damals sehr verdorben gewesen. Dort lungerten Halunken, Diebe und Prostituierte herum. Christen, die sich dort aufhalten mussten, weil sie keinen Eingang in ein christliches Haus gefunden haben, sie waren sehr leicht einer Versuchung erliegen. Deshalb wurden die Gemeinden aufgerufen, die Kinder Gottes, die aus der Ferne kommen, aufzunehmen. Erinner dich an Lot. Was hat er nach einem langen Tag gemacht? Er ist nicht nach Hause gegangen. Er ist zum Stadttor gegangen, wo er auf die Fremden gewartet hat. Oder er wollte sehen, sind dort fremde Menschen, die gekommen sind, damit ich sie aufnehmen kann. Und er sah diese zwei Engel,
die als Menschen gekommen sind. Und so war es damals. Die Gemeinden wurden dazu aufgerufen, diese Christen, die aus der Ferne gekommen sind, aufzunehmen, um sie zu bewirtschaften und um mit ihnen das Hab und Gut in diesem Moment zu teilen, nicht nur das Essen. Auch wenn wir in einer anderen Zeit leben, heute haben wir nicht dieses Problem, dass verfolgte Geschwister nach Deutschland fliehen. Vielleicht natürlich unter Flüchtlingen sieht man immer wieder welche, aber selbst da haben wir in Deutschland ein gutes System entwickelt oder die Regierung, die auch solche Menschen eine Unterkunft geben kann. Dennoch können wir immer noch helfen, wenn wir möchten. Aber es geht hier auch mehr um die Förderung der Bruderliebe. Also es geht hier um Christen, denen man Gastfreundschaft gegenüber zeigen muss, als Kind Gottes. Und so dürfen wir auch gastfreundlich sein untereinander. Damals war es auf die Situation abgeschnitten, heute kann man immer noch gastfreundlich sein, auch wenn die Situation anders ist als damals. Derjenige, der gastfreundlich ist, er zeigt, dass er großzügig ist und bereit ist zu teilen, was ihm gehört. Nicht nur das Essen, sondern auch sein Haus. Ein Mensch, der es nicht liebt, gastfreundlich zu sein, er zeigt, dass sein Herz am Materiellen hängt. Oder er zeigt, dass er sich selbst mehr liebt als seinen Brüder. Ihm ist sein Haus und sein Besitz zu schade, als dass er es für eine kurze Zeit teilen kann oder möchte. Er macht sich dann Sorgen über die Unordnung, die dann kommt. Vielleicht macht er sich Sorgen über die rebellischen Kinder, die dann zu Gast kommen mit den Eltern. Was werden sie hier alles kaputt machen, was ich mich hier alles aufgebaut habe? Er macht sich Sorgen um die Zeit danach, wenn die Gäste dann weg sind, dann muss ich ja alles aufräumen. In der Zeit könnte ich mich doch ausruhen. Das sind alles Anzeichen dafür, dass du die Bruderliebe oder dass die Bruderliebe für dich daran ein Hindernis ist. Der Schreiber fügt hier hinzu in Vers 2, denn durch sie, also durch die Gastfreundschaft, haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ich habe schon erwähnt, das Beispiel mit Lot, aber auch Abraham hat einmal, ohne dass er es vorher wusste, Engel beherbergt. Und wie Abraham gastfreundlich war, er hat nicht einfach nur gewartet, bis die Menschen an seine Haustür klopfen. Er ist ihnen entgegengerannt. Er hat sie von seinem Haus in der Ferne gesehen, ist ihnen entgegengerannt und hat sie sogar positiv ausgedrückt gezwungen, mitzukommen, ihnen die Füße gewaschen, sie gespeist. Nun, wo wir hier aufpassen müssen, das Motiv sollte natürlich nicht sein, sich zu denken, ja, wenn ich jetzt gastfreundlich bin, dann kann ich vielleicht Engel damit beherbergen. Nein, nicht das möchte der Schreiber uns sagen. Das Motiv, oder er möchte uns damit deutlich zeigen, dass die Gastfreundlichkeit ein weitreichender Akt der Hilfsbereitschaft sein kann, als es am Anfang aussieht. Vielleicht hat dein Bruder in der Zeit eine Not. Und während du die Gäste bewirtschaftest oder deine Brüder in Christus bewirtschaftest, entwickelt sich ein schönes Gespräch. Und der Bruder mit der Schwester, die gehen nach Hause und sie sind voll ermutigt durch das Gespräch, das du mit ihnen geführt hast. Und sie gehen nach Hause mit neuer Kraft und haben in ihrem Glauben zugenommen. Das meint der Schreiber hier mit der Gastfreundschaft, dass diese ein weitreichender Akt der Hilfsbereitschaft sein kann, als es dir am Anfang scheint. Das Motiv der Gastfreundschaft sollte auch nicht sein, sich Ehre zu verschaffen als Gastgeber. Es soll kein Ziel sein, Gastgeber des Monats zu werden, sondern Es geht immer um die Ehre Gottes. Das Motiv sollte immer die Liebe zu Christus aufgrund des Evangeliums und zu den Brüdern sein. Und die Ehre Gottes. Und Jesus sagte einmal in seiner Endzeitrede, dass wenn du den Bedürftigen hilfst, so hast du damit Jesus Christus selbst geholfen. So stellt er es auf eine gleiche Ebene. Als die zweite Anmerkung oder Beispiel, wie man die Bruderliebe fördern kann, nennt er hier im Vers 3, dann komme ich zum dritten Punkt, denke an die verfolgten Geschwister. Im Vers 3 sagt er, gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Dieser Punkt ist für uns, glaube ich, so fern, weil es für uns so schwer ist, darüber nachzudenken, wie es den Geschwistern in solchen Ländern geht, die verfolgt werden. Warum? Weil wir in diesem guten Land leben und es uns hier so gut geht. Ich glaube, unsere Väter haben, unsere Eltern haben noch dieses Empfinden gehabt, wenn sie in einer schwierigen Zeit gelebt haben, den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, vielleicht sogar den Ersten noch, wenn du noch lebst. Sie können es viel mehr nachempfinden, was es heißt, als Christ unter Verfolgung zu leiden. Wir, die wir hier in Deutschland aufgewachsen sind, können es sehr schwer nachvollziehen. Nichtsdestotrotz werden wir hier aufgerufen, sogar es wird uns befohlen, an die Gefangenen in Christus zu denken. Beachtet, der Schreiber meint hier nicht, wir sollen einfach über sie nachdenken, sondern wir sollen über sie nachdenken mit dem Ziel, ihnen irgendwie zu helfen, nach der Möglichkeit. Das macht die Hinzufügung als wärt ihr Mitgefangene deutlich. Er sagt hier, gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Das heißt, versetz dich mal in diese Lage. Was hättest du dir gewünscht, wenn jetzt in diesem Moment in Deutschland du nicht hier in dieser Gemeinde so öffentlich, ohne Angst dich versammeln könntest, sondern in einem Keller, wo es ganz dunkel ist, wo die Fenster verriegelt sind, mit Holzblättern zugenagelt und wo irgendwo eine Schalldämmung angebracht ist, damit ja nicht die, wo draußen vorübergehen, hören, dass hier Lieder gesungen werden, dass hier gebetet wird, damit sie dich nicht verkaufen an die Regierung, die dich dann foltert, weil du ein Christ bist. Gedenke doch an die Gefangenen. Was hättest du dir gewünscht? Das sagt der Schreiber. Denke darüber nach. Weil wenn du dich in die Lage dieser Menschen versetzt, hättest du dir wahrscheinlich nichts lieber gewünscht als eine Ermutigung von anderen Kindern Gottes. Vielleicht ein Telegramm, vielleicht einen Brief, eine Videobotschaft, dass sie für dich beten, dass sie an dich denken, dass sie dir Geld überwiesen haben oder dass sie dir Güter geschickt haben, Kleidung. Und der Schreiber sagt, so denke an die Gefangenen nach. Leiste eine praktische Hilfe. Christenverfolgung ist kein Thema der Vergangenheit. Das Christentum ist auch im 21. Jahrhundert die am meisten verfolgte Religion der Welt. In 64 Staaten der Erde, in denen mehr als 200 Millionen Christen leben, gibt es für sie nur eine eingeschränkte oder gar keine Religionsfreiheit. Überleg mal, 200 Millionen Menschen leiden heute unter Verfolgung. Und zahllose Menschen werden systematisch verfolgt, gefoltert und getötet. Allein, weil sie an Christus glauben. Wie denkst du an diese Geschwister, an deine Brüder in Christus. Du kannst nicht an sie denken, wenn du nicht zuerst Mitleid für sie empfunden hast. Aber du kannst nicht Mitleid für sie empfinden, wenn du darüber gar nichts weißt, nur weil du in Deutschland lebst. Das Internet ist ein sehr vorteilhaftes Werkzeug in unserer heutigen Zeit. Es ist heute eine Leichtigkeit, an Informationen über Christen zu kommen, die verfolgt werden. Zum Beispiel auf der Internetseite www.verfolgtechristen.org kann man innerhalb einer Minute ein kostenloses Magazin bestellen, welches heißt Stimme der Märtyrer. Du bekommst dieses Magazin monatlich nach Hause, ohne dass du irgendetwas dafür zahlen brauchst oder sonstige Kräfte aufopfern müsstest. Nur diese eine Minute, dich dort einzutragen, dieses Magazin kostenlos zu bekommen, monatlich. Und dann fang an zu lesen über die verfolgten Christen. Dort sind verschiedene Lebensereignisse beschrieben, wie Christen in verfolgten Ländern leben. Und wenn du das anfängst zu tun, dann entwickelst du Mitleid für die Christen. Und wenn du Mitleid für die Christen empfinden wirst, dann wird bei dir die Motivation entwickelt, die Christen zu unterstützen oder diese Organisation zu unterstützen, die wiederum die verfolgten Christen unterstützen. Ich komme zum Schluss. Wir haben über 12 Kapitel hinweg die Lehre von Christus betrachtet. Und vielleicht bist du jemand, der diese Lehre lieben gelernt hat. Du liebst es, über Christus nachzudenken. Du kennst dich theologisch sehr gut in der Christologie aus. Du merkst einen arminianischen Gedanken sofort und versuchst eifrig, diesen zu widerlegen, nur damit Christus im Zentrum bleibt. Du bist ein Eiferer für das biblische Evangelium. Aber was du verstehen musst, der Hebräerbrief hört nicht bei Kapitel 12 auf. Das Wissen und der Eifer für die biblische Christologie muss persönlich angewandt werden. Und das lesen wir in Kapitel 13. Wenn du dein Wissen über Christus nicht persönlich anwendest, dann ist dein Wissen nichts wert. Gott gab dir die Lehre über Christus nicht dazu, damit du es weißt. Er gab dir die Lehre dazu, damit du die anwenden kannst zu seiner Ehre. Wenn du das tust, dann bezeugst du mit der Liebe zu deinen Brüdern, dass du das Evangelium wirklich verstanden hast und Christus liebst. Amen.